The Pioneer Morning Briefing mit Gabor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 6. August. Deutschland, einst Land der Dichter und der Denker und der Erfinder. Brutstätte für revolutionäre Gedanken wie die zum Beispiel eines Immanuel Kant mit seinen legendären Thesen zur Aufklärung.
Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Der Reformator Luther legte sich mit der mächtigsten Institution der damaligen Welt an, der katholischen Kirche. Er kritisierte Bräuche wie den Ablasshandel, aber auch den Zölibat. Er sah einen Widerspruch zu dem, was in der Bibel stand. Auch Rudi Dutschke, ja, ich weiß schon, anderes Zeitalter, aber ähnliche Leidenschaft. Er verlangte als Linker eben nicht die Anhebung des Regelsatzes beim Bürgergeld, sondern eine Revolution. Bei Günter Gauss, da sagte er 1967.
Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Eine Welt, die sich auszeichnet, keinen Krieg mehr zu kennen, keinen Hunger mehr zu haben, und zwar in der ganzen Welt. Das ist unsere geschichtliche Möglichkeit.
Und in der Wirtschaft war derselbe Geist in den, vergangenen 100 Jahren, würde ich sagen, am Wirken. Gottfried Daimler zum Beispiel, der war der Meinung, dass es doch was Besseres als das Pferdegespann geben müsse. Und er fand das Auto. Alexander von Humboldt erforschte die Welt. Bach revolutionierte die Musik. Aber diese Lust am Anders- und Neumachen, die ist irgendwie eingeschlafen. Deutschland ist nostalgisch geworden. Das ist ja in der Musik noch okay. Aber in der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist das tödlich. Die 7-jährige Stagnation unserer Volkswirtschaft, der politische Stellungskrieg, jetzt gerade um die Rentenreform, um eine Miniaturreform und dann noch der Regulierungseifer bei KI sind unserem Wohlstand nicht bekömmlich. Wir klammern uns an den Hochofen als Kathedrale der Industriezeit. Wir verehren den Bauern und fluten ihn mit Subventionen. Die Deutschen halten in ihrer Mehrheit die Börse für ein Casino und Lotto für eine Chance. 81% unserer Landsleute besitzen keine Aktie, keine Staatsanleihe, kein ETF. Darüber kann man in den USA, in Kanada, in Großbritannien nur lachen. Auch in der Politik ist die Lust auf Erneuerung nahezu zum Erliegen gekommen. Der Vergleich des SPD-Kanzlers Schröder mit dem CDU-Kanzler Merz zeigt das abgesenkte Ambitionsniveau. Schröder-Fischer brachten eine Einkommensteuerreform auf den Weg, die diesen Namen wirklich verdient hat. Der Höchststeuersatz für die Top-Top-Top-Verdiener wurde von 53% auf 42% gesenkt. Der Eingangssteuersatz von 26 auf 15 gesenkt. Die Körperschaftssteuer für die Unternehmen auf einheitlich 25%. Die war vorher für viele bei 40%. Tja, und Friedrich Merz, der tönte zwar in der Opposition, dass die Steuern runter sollen.
Wir müssen die Steuer- und Abgabenlast für die Haushalte und für die Unternehmen in Deutschland senken. Wir müssen.
Aber als Kanzler kündigte er dann eine Senkung der Körperschaftssteuer an, die erst im Jahre 2028 wirksam wird, noch lange hin. Er verspricht uns jetzt eine Einkommensteuer mit dem Entlastungsvolumen von 10 Milliarden. Das ist bei 1 Billion Steuer Einnahmen in Deutschland, fast nichts. Unterm Strich ist das ein Entlastungsvolumen, das mit Rot-Grün nicht mithalten kann. In den heutigen Preisen gerechnet haben Schröder und Fischer 11-mal höhere Entlastungsvolumina geliefert als Klingbeil und Merz. Aber das Klammern am Althergebrachten ist nicht so harmlos und nicht nur auf Finanzen und Wirtschaftspolitik beschränkt. Nostalgie hat auch eine aggressive Seite. Der Rechtspopulismus zum Beispiel ist der Marktplatz all jener geworden, die partout nicht in die Moderne aufbrechen wollen, sondern sich sehnen nach einer Renaissance der Vergangenheit, und zur Not auch nach einer Vergangenheit, die es so gar nicht gab. Sie empfinden Zuwanderung als Zumutung. Sie wollen die Homogenität der 50er und 60er Jahre zurückhaben. Es ist kein Zufall, dass die AfD vor allem im Einzugsbereich der ehemaligen DDR ihre Punkte macht. In den Herzen vieler Ostbürger, darunter viele, die die Wiedervereinigung als Demütigung empfunden haben, weht nicht, wie Björn Höcke glaubt, Schwarz-Rot-Gold, sondern der ewige Trauerflor. Der Typus des Jammer-Ossis, der hat in der AfD sein Zuhause gefunden. Fazit: Kanzler und Ministerpräsidenten, die können wir in der Demokratie austauschen, so oft wir wollen. Aber wenn die Deutschen, also Sie und ich und wir, keinen Spaß mehr an Zukunft haben, nichts mehr entdecken wollen, nichts mehr in Zweifel stellen, den eigenen Horizont nicht erweitern möchten, dann hat, ehrlich gesagt, kein Politiker eine Chance. Die Flucht in die Geschichte ist ein Ruheraum mit nur geringem Sauerstoffgehalt. Hier kann man verweilen, ja. Aber hier kann man nicht überleben. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Wirtschaftsweise und Pionier-Mitherausgeberin Frau Professor Veronika Grimm spricht über die ökonomischen Folgen des Niedrigwassers in Deutschland. Sie fordert eine Anpassung an den Klimawandel.
Wir reden oftmals sozusagen über eine Abmilderung des Klimawandels durch die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Aber wir müssen eben gleichzeitig auch, und das sehen wir jetzt eben ganz deutlich, über Anpassung, Klimaanpassung reden, weil sich das Wetter eben trotz unserer Bemühungen ändern wird.
Wir hören, was der Innenminister zu der Drohne vom Leipziger Flughafen sagt. Und wir beobachten einen sehr interessanten Trend in der Musik an der Spitze der amerikanischen Charts. Ich sage nur Country Road, Take Me Home. Es ist heiß in Deutschland, nicht nur wir Menschen schwitzen, auch die Flüsse hierzulande verlieren Wasser. Und zwar so viel wie nie zuvor. Elbe und Donau melden neue Tiefstwerte. Und auch am Rhein, da sinkt das Wasser auf Rekordstände. Am Pegel Kaub, das ist ein feststehender Begriff, um die Wasserhöhe zu messen. Also am Pegel Kaub wurden am Abend nur noch 19 Zentimeter gemessen. Tja, das ist kaum noch Badewannenniveau. Das Ganze hat Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wo kein Wasser, da kein Schiffsverkehr. Und da man das Wasser auch zum Kühlen der Kraftwerke braucht, naja, also der Wassermangel hat Folgen für alle möglichen Bereiche der Wirtschaft. Und die Frage ist, was bedeutet das für Deutschland, für Europa? Was bedeutet das für unser Wirtschaftswachstum? Und müssen wir jetzt alle eigentlich den Stecker unserer Ventilatoren ziehen? Antworten gibt's jetzt von unserer Co-Herausgeberin der Wirtschaftsweisen, Frau Professor Veronika Grimm. Mein Kollege Christian Schlesiger, Chef der Wirtschaftsredaktion bei The Pioneer, hat mit ihr gesprochen. Hören wir mal zu, was diese Frau uns heute Morgen zu sagen hat.
Guten Morgen, Frau Grimm.
Hallo, guten Morgen.
Frau Grimm, Ungarn und Rumänien fahren ihre Kernkraftwerke runter. Frankreich schaltet einzelne Reaktoren ab. In Deutschland gibt es diese Probleme nicht. Zeigt sich gerade die Stärke des deutschen Energiesystems?
Erstmal zeigt sich die Stärke des europäischen Energiesystems, weil wir eben durch den Stromhandel jeweils mit den Herausforderungen in den verschiedenen Ländern umgehen können. Und natürlich der Stromhandel dann sozusagen seine Richtung teilweise ändert. In Ungarn wird, glaube ich, durch diese Abschaltung viel importiert. Da stellt es auch eine große Herausforderung dar, weil das eben für einen großen Teil der Stromversorgung zur Verfügung steht eigentlich. In Frankreich ist die Situation ein bisschen anders. 2022 hatten wir da auch eine Umkehr des Stromhandels. Jetzt sind es einzelne Kernkraftwerke. Und aktuell sieht es eher so aus, als importieren wir noch Strom aus Frankreich. Also letztlich ist es ein Zeichen dafür, dass das Stromsystem resilient ist, in dem Sinne, dass man sich gegenseitig helfen kann.
Aber muss man nicht konstatieren, dass Kernkraftwerke vielleicht auch in den letzten Jahren so ihre Rolle als Fels in der Brandung verloren haben?
Ich würde sagen, man muss sehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels eigentlich jetzt Berücksichtigung finden müssen bei der Planung der Stromversorgung. Denn es trifft ja nicht nur Kernkraftwerke, es trifft eigentlich alle Kraftwerke, oft konventionelle Kraftwerke, die eben Wasserkühlung brauchen und wo man eben für die Wasserkühlung auf Flüsse bisher vertraut hat. Das muss man jetzt überprüfen und da muss man überlegen, wie geht man damit um. Und das betrifft natürlich auch die Wasserkraft, die auch in einigen Ländern ein ganz wichtiger Pfeiler der Stromversorgung ist. Und ich glaube eher, dass man da umdenken muss, wie in vielen Bereichen. auch in einem komplett erneuerbaren System spielen eben konventionelle Kraftwerke Stand jetzt eine große Rolle, weil man eben in Deutschland ja den Plan hat, diese Lücken zu füllen, in letzter Konsequenz durch Gaskraftwerke. Nun kann man sagen, man kann auch mehr Batteriespeicher bauen, aber man wird für lange Perioden, wo kein Wind weht und keine Sonne scheint, eben immer auf konventionelle Kraftwerke angewiesen sein. Insofern braucht man da schon Lösungen, die dann eben diese Niedrigwasser-Szenarien auch adressieren und auch auf die Folgen des Klimawandels eben eingehen. Also diese Anpassung, das ist was, was viel stärker in den Vordergrund rücken muss. Wir reden oftmals sozusagen über eine Abmilderung des Klimawandels durch die Reduktion des CO2-Ausstoßes. Aber wir müssen eben gleichzeitig auch, und das sehen wir jetzt eben ganz deutlich, über Anpassung, Klimaanpassung reden, weil sich das Wetter eben trotz unserer Bemühungen ändern wird.
Rhein und Donau haben sehr wenig Wasser. Welche Folgen hat eigentlich das Niedrigwasser für die Konjunktur in Deutschland?
Ja, wenn das jetzt lange anhält, dann kann das durchaus Auswirkungen haben, weil natürlich die Wasserstraßen auch sehr günstige Transportwege darstellen und Deutschland eben auch ein sehr, sehr weit verzweigtes Netzwerk an Wasserstraßen hat. Und man muss sich jetzt natürlich überlegen, wie geht man damit um, wenn wir lange Zeit Niedrigwasserstände haben, dann sinkt die Transportkapazität, dann muss man überlegen, wohin weicht man aus. Und das sind Szenarien, wenn die dann dauern. Und wenn die häufiger auftauchen, haben die natürlich eine Auswirkung auf die Konjunktur, die aber nicht groß in Schätzungen gehen. Also Schätzungen, die ich gesehen habe, gehen so von im schlimmsten Fall 0,2 Prozentpunkte aus. Aber immerhin, gegeben unsere aktuelle nicht so wirklich sprudelnde Dynamik beim Wachstum, ist das natürlich unangenehm.
Okay, 0,2 Prozentpunkte weniger, dann müsste wie lange dann dieses Niedrigwasserszenario anhalten?
Das sind eben Schätzungen, die für Szenarien gemacht werden, wo das eben jetzt im Sommer häufiger auftritt. Das tritt ja jetzt auch besonders früh auf. Und wenn diese Szenarien anhalten und man dann ausweichen muss, dann steigen die Transportkosten und ausgehend davon werden diese Szenarien die Dinge berechnen. Aber ich glaube eher, dass man jetzt nicht den Teufel an die Wand malen sollte, sondern eher sich damit beschäftigen sollte, mit den Auswirkungen umzugehen und möglichst gute Notfallszenarien auszuarbeiten, wenn das eben länger dauert, dass man dann eben mögliche Umlenkungskapazitäten hat und darauf auch gut koordiniert zurückgreifen kann.
Der Verkehrsminister, der neue Steffen Bilger, hat heute zu einer Niedrigwasserkonferenz nach Bonn eingeladen. Was halten Sie von solchen Maßnahmen, von solchen Zusammentreffen?
Ja, das ist sicherlich sinnvoll, weil man sich natürlich aus zwei Perspektiven mit den Fragen beschäftigen kann. Das eine ist eben das Unmittelbare, dass man sich einfach mal klar macht sozusagen, was sind da die Bottlenecks und welche Auswirkungen sind eigentlich zu befürchten und welche Auswirkungen sind auch zu verhindern. Die andere Sache, die man diskutieren sollte und wo das vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt sein kann, so eine Konferenz ist, wie geht man langfristig mit diesen Phänomenen um? Was sind eigentlich die Auswirkungen? Also diese ganze Diskussion in Richtung Klimaanpassung, die ist total wichtig. Da muss die Politik den Ball aufnehmen und da kann so ein Format natürlich auch einen guten Ausgangspunkt liefern.
Das Niedrigwasserszenario ist ja eigentlich auch kein tägliches, muss man sagen. Sind die Wasserwege in Deutschland möglicherweise sogar auch ein bisschen unterschätzt? Also das Potenzial, wird das Potenzial wirklich ausreichend gehoben oder ist da eigentlich sogar noch mehr zu heben?
Das ist schwer zu sagen. Das kommt natürlich auch darauf an, was man alles auf dem Wasserweg transportieren will, was da die zukünftigen Perspektiven sind. Und da wir ja mitten in einem Strukturwandel sind und sich die Industriestruktur auch durchaus ändern wird, ist das natürlich auch keine statische Frage, sondern eben auch eine dynamische Frage. Ja, ich habe diese Diskussion so ein bisschen mitbekommen im Zusammenhang mit dem Umstieg auf klimaneutrale Energieträger bei Wasserstoffderivaten zum Beispiel. Da wird immer mal wieder darüber nachgedacht, kann man das nicht dann auch auf dem Wasserweg transportieren als eine Alternative zu Ausbau von Pipelines. Und das sind natürlich dann alles zukünftige Überlegungen. Und ich glaube, da kann man durchaus nochmal über die Wasserstraßen nachdenken. Wir haben ein sehr, sehr verzweigtes Wasserstraßennetz, das natürlich auch eine Chance darstellt, gerade zum Gütertransport auf eine nachhaltige Art und Weise.
Und dass dann aber auch Wasserwege als Alternative im Gespräch sein könnten für Transporte auf dem LKW, die ja dann ja auch die Autobahnen vollstopfen. Also ist das eigentlich so ein Szenario? Weil ich sag mal, Schiffe auf dem Wasser, die stören ja eigentlich nicht.
Das ist sicherlich ein Szenario, aber man muss eben immer überlegen, wo die Wasserstraßen entlang führen. Die kann man nicht einfach verlegen. Die sind da, wo sie sind. Und das Zusammenspiel von Wasserstraße, Bahn und Straßenverkehr und vielleicht auch im Energiebereich noch Pipeline, das ist natürlich etwas, was man sich genau überlegen muss. Und wo jetzt diese Konferenz auch Anknüpfungspunkte bieten kann, das ist sicherlich nicht das einzige Format, wo man sich das überlegen kann. Aber es ist sicherlich wichtig, dass man politisch auf diese Veränderung klimatisch durchaus nochmal genau guckt, hat man das alles im Blick und dann eben auch überlegt, wie kann man die Wasserstraßen da nochmal ertüchtigen. Es ist ja eher so, dass die Kapazität jetzt erstmal mit diesen Klimaphänomenen sinken wird und auch volatiler sein wird, weil es geht ja in beide Richtungen. Einerseits das Niedrigwasser, andererseits haben wir eben häufiger auch Extremzustände beim Hochwasser. Und da muss man eben dann nochmal genau drauf gucken.
Der Klimawandel ist real, aber jedes Mal, wenn etwas passiert, Sturm, Kälte, Hitze, Niedrigwasser, lädt die Politik zu Konferenzen ein oder diskutiert über Notmaßnahmen, müssen wir uns nicht eigentlich auch damit abfinden, dass die Welt ein bisschen ungemütlicher wird, dass solche Extremszenarien immer wieder vorkommen?
Man hat vielleicht auch die Historie oftmals nicht ausreichend im Blick, dass es Krisen gibt. Und dass es Extremwetterereignisse gibt, das sind ja auch keine Neuigkeiten. Ich erinnere nur an die Sturmfluten im Norden. Ich bin im Norden in Hamburg aufgewachsen. Also ich habe einige richtig, richtig heftige Sturmfluten miterlebt, gegen die man sich dann eben systematisch auch geschützt hat. Und das muss man natürlich tun. Was, glaube ich, echt sinnvoll ist, ist, dass man Krisen zum Anlass nimmt, um den Ball aufzunehmen. Aber man sollte eben nicht, wenn die Krise wieder vorbei ist, gleich wieder aufhören, darüber nachzudenken. Man muss eigentlich systematischer vorgehen und mit Blick auf die Zukunft. Und was natürlich so ist, ist, dass wir in der aktuellen Zeit durch die geopolitischen Veränderungen, durch die Klimaveränderungen, aber auch durch die fiskalischen Herausforderungen, in die wir hineinlaufen. Wir haben ja durch den demografischen Wandel und die Entwicklungen in den öffentlichen Haushalten jetzt auch nicht wahnsinnig viel fiskalischen Spielraum, um viel Geld auszugeben, um die Probleme zu adressieren. Das heißt, man muss sich sehr klug überlegen, wie adressiert man die Probleme, wenn man nicht jederzeit nach dem Staat rufen kann, dass einfach noch mehr Geld auf den Tisch gelegt wird, um der Probleme Herr zu werden. Und ich glaube, das sollte man im Zusammenspiel sich überlegen. Und das ist eben nicht eine Konferenz, sondern das ist schon eine Folge von politischen Formaten, wo man dann auch alle mitnehmen muss.
Professor Veronika Grimm, Ökonomin, Energieökonomin und Herausgeberin bei The Pioneer. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken.
Und wir wollen der eingangs besprochenen nostalgischen Stimmung in Deutschland etwas entgegenhalten bei der MyWay, unserem Mittelstandsfestival. Das Motto Zukunft kommt von Zuversicht ist nicht zufällig gewählt. Auf diesem Strategiegipfel der Familienunternehmerinnen und Unternehmer, da vernetzen wir uns. Da gibt's Masterclasses, da gibt's Keynotes und da geht's um das, wie Unternehmer richtig umgehen mit dem Neuen. Der Geschäftsführer von EY spricht zum Beispiel, Never Waste a Good Crisis ist der Titel seines Vortrages. Wir lernen auch, wie man die eigene Firma gegen Cyberangriffe schützt. Und es gibt wieder die KI-Manufaktur, wo man direkt und vor Ort mit der künstlichen Intelligenz lernt umzugehen und sich einen Assistenten baut, der am nächsten Tag für uns arbeitet. Wir sprechen außerdem live vor Publikum, also vor Ihnen, mit Ihnen, mit den Politikern, die hier was zu sagen haben. Katharina Reiche wird da sein, die Wirtschaftsministerin. Und zum ersten Mal stellt sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, auf diesem Forum den Familienunternehmern in Deutschland vor. Das alles und noch viel mehr an den zwei Tagen, 23. und 24. September im Berliner Westhafen. Unsere beiden Medienschiffe sind auch dabei. Alle Infos und die Tickets finden Sie in den Shownotes. Ich würde vorschlagen, wir sehen uns.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Da ist die Drohne vom Leipziger Flughafen ein Top-Thema in Sicherheitskreisen. Der Innenminister ist wegen der Sache aus dem Urlaub zurückgekehrt. Der Sachverhalt ist wie folgt. In der Nacht zum Mittwoch hat ein Flughafenmitarbeiter eine tieffliegende Drohne entdeckt und sie zu Boden gebracht, tapferer Mann. Daran war ein Sprengsatz montiert, nicht ganz ungefährlich die Sache. In der Nähe hatten sich ukrainische Antonov-Frachtmaschinen befunden. Bild berichtet, der Zünder sei defekt gewesen. Nur deshalb sei nichts passiert. Am Abend dann sagte Alexander Dobrindt nach einem Treffen mit Sicherheitskreisen:
Meine Einschätzung, dass wir es hier mit einem hybriden Anschlagsszenario zu tun haben. Das ist eine neue Gefahrenqualität. Drohnensichtungen, Drohnenbedrohungen, auch im hybriden Zusammenhang, das kennen wir aus der Vergangenheit. Dass eine Drohne bewaffnet mit Sprengstoff sich hier auf einem Flughafengelände befindet, das ist ein neues Bedrohungsszenario. Alle Spekulationen, die es zurzeit gibt über den Sprengstoff, die Konstruktion, die Frage der Drohne, die Herkunft und natürlich auch, wer steckt dahinter, ist jetzt Teil der Aufklärungen, soll bitte auch dieser Aufklärung überlassen werden. Allerdings kann ich gut nachvollziehen, wenn es ein gesundes Gespür dafür gibt, dass diese Bedrohungslagen nicht von Amateuren durchgeführt werden, sondern sehr professionell vorbereitet sein müssen. Wir reden hier von einer professionellen hybriden Bedrohungslage, mit der wir uns weiter auseinandersetzen müssen.
Das Thema bleibt relevant, wird weiter für Aufmerksamkeit sorgen. Die Sommerpause ist für den Innenminister damit jedenfalls vorbei.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das hören Sie auch heute wieder im frei erhältlichen Pioneer-Podcast Frontrunners. Börsentäglich um 5 geht's los, das Update von den internationalen Kapitalmärkten. Hier ein Ausschnitt von heute Morgen.
Der Dow Jones hat auf neuem Rekordhoch geschlossen. Der 5. Gewinntag in Folge. Der Nasdaq Composite ist dagegen um rund 0,8% gefallen. Beim DAX gibt es eine Verschnaufpause, ein Minus von knapp 0,3% bei 26.126,30 Punkten. Und Asien ist mit vielen roten Zahlen in den Tag gegangen. Derweil kochen die Zinsspekulationen in den USA wieder hoch. Fed-Direktoriumsmitglied Lisa Cook sagt, sie sei bereit, für eine Zinserhöhung zu stimmen, wenn sich die Lage nicht bald ändert. Und noch jemand mahnt zur Vorsicht. JP Morgan-Chef Jamie Dimon warnt vor gigantischen Hebelgeschäften. Zitat: Die Wertpapierkredite sind so hoch wie nie zuvor. Vieles davon sei unsichtbar. Bei SpaceX laufen ab heute die Haltefristen aus. Über 900 Millionen Aktien werden handelbar. Ein anderer Konzern sucht ganz nüchtern nach frischen Geldquellen. Glencore schielt auf australische Billionen. Und zum Schluss 4 DAX-Schwergewichte mit neuen Zahlen. Rheinmetall, Siemens, Commerzbank, Telekom.
Hören Sie den Podcast frei zugänglich bei Spotify, bei Apple Podcasts und bei thepioneer.de. Immer um 5 Uhr morgens und lassen Sie sehr gerne eine 5-Sterne-Bewertung dort, wenn es Ihnen gefallen hat. Das Team freut sich.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Country Music gerade etwas geschafft hat, das nicht einmal den Country Stars der 90er Jahre gelungen ist. I'm going out tonight. Denn zum ersten Mal überhaupt stehen die ersten 5 Plätze der Billboard Hot 100, das sind die wichtigsten Single-Charts der USA, komplett im Zeichen der Country-Music. Das gab's noch nie. Ganz vorn dabei Ella Langley mit Choosin' Texas, seit mittlerweile 16 Wochen die Nummer 1 der USA. She's from Texas, I can tell. Country ist ja in den USA schon lange ein Riesending. Klar, in Texas wird dazu seit Jahrzehnten in Cowboy-Stiefeln der Line Dance getanzt. Es ist der Sound, der das Leben zwischen endlosen Feldern und riesigen Rinderherden vertont. Zwischen der Scheune und dem Glas Whisky an der Bar. Naja, und inzwischen hat dieser Sound über Ländergrenzen hinweg die Popkultur erobert. Johnny Cash, das war einmal. Die heutigen Hits sind musikalisch weit von den alten Haudegen entfernt. Wobei sich inzwischen gar nicht mehr so eindeutig sagen lässt, was ist Pop und was ist Country. Die Grenzen verschwimmen. Das liegt auch an ihr, Taylor Swift, die prägendste Musikerin ihrer Generation, hat ihre Karriere schließlich als Country-Sängerin begonnen. Mit 14 Jahren zog sie schon in das Country-Mekka Nashville in Tennessee. Sie wollte Musikerin werden, und zwar Country-Musikerin werden. Die Wurzeln hat sie nicht vergessen. Ihr neuer Country-Song I Knew It, I Knew You landet auf Platz 3 der Charts. Pop meets Country, das ist das Neue. Auf Klassiker der einstigen Provinzmusik wie die Mundharmonika will aber auch Taylor Swift nicht verzichten. Gott sei Dank. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.